Die politische Krise am Persischen Golf weitet sich aus. Mit großer Besorgnis wird dorthin geguckt. Jetzt hat sich auch Kuwait auf die Seite Saudi-Arabiens gestellt und seinen Botschafter aus dem Iran zurückgerufen. Bahrain, der Sudan und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten das ja bereits getan.
Genauso wie Saudi-Arabien, genau. Auslöser der Eskalation war die Hinrichtung von 47 Gefangenen in Saudi-Arabien. Am Samstag unter ihnen ein bekannter oppositioneller schiitischer Geistlicher.
Für den Westen sind im Moment die Saudis eher die Provokateure, aber die sehen das natürlich anders. Der saudische Außenminister, der hat gesagt, die Aggression und das Böse geht vom Iran aus und nicht vom saudischen Königreich. Ja, das kann man so und so sehen.
Wir wollen uns heute mal Saudi-Arabien noch etwas genauer anschauen mit Ulrike Freitag, der Direktorin des Zentrums Moderner Orient in Berlin. Guten Tag, Professor Freitag.
Guten Tag.
Das sind ja immer mehr sunnitisch geprägte Länder, die sich ganz demonstrativ an die Seite Saudi-Arabiens stellen. Ist das denn aus Ihrer Sicht immer ganz freiwillig und voller Überzeugung?
Naja, das ist eine Mischung. Teilweise ist es freiwillig, das würde ich insbesondere für Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate sagen. Der Sudan ist natürlich auch auf die Entwicklungshilfe vom Golf angewiesen und von daher gibt es hier sozusagen auch Anreize, die saudische Position zu unterstützen.
Wie sieht es in Saudi-Arabien selbst aus? Das ist ja immer noch eines der reichsten Länder der Welt. Aber ganz so viel Geld lässt sich mit Öl ja heute nicht mehr verdienen. Der Ölpreis sinkt. In den USA werden neue Ölquellen genutzt, wie zum Beispiel das Fracking. Welchen Anteil hat eventuell die innersaudische ökonomische Lage an diesem Konflikt? Oder wie spielt sie eine Rolle überhaupt?
Naja, also einer der Punkte, der intensiv zurzeit diskutiert wird, ist in der Tat, inwieweit dieses ein Ablenkungsmanöver ist, ein Ablenkungsmanöver von den innenpolitischen bevorstehenden ökonomischen Problemen, wobei der König gerade in seiner jährlichen Ansprache gesagt hat, man habe ja genügend Reserven, um auch künftig das Investitionsniveau aufrechtzuerhalten. Aber ganz so positiv sieht die wirtschaftliche Lage in der Tat nicht aus. Ich denke, es gibt noch eine Reihe anderer innenpolitischer Aspekte. Der hingerichtete Sheikh Nimr al-Nimr hat ja nicht nur Schiiten sozusagen zum Aufstand angestachelt, sondern er hat sich auch für eine konstitutionelle Monarchie ausgesprochen, eine Forderung, die durchaus auch aus sunnitischen Kreisen teilweise zu hören war, auch aus eher säkular orientierten Kreisen, eine Forderung, die dem Königshaus natürlich überhaupt nicht passt. Insofern gibt es also hier eine Reihe von innenpolitischen Gemengelagen, die eine Rolle spielen.
Wenn man sich Saudi-Arabien anschaut, das ist ja extrem rückständig. Diese Debatte über die konstitutionelle Monarchie wäre ja ein kleiner Schritt. Noch kleiner war der Schritt, über den wir vor einem Monat mit großer Aufregung berichtet haben. Da durften Frauen bei einer Kommunalwahl nicht nur wählen, sondern sogar kandidieren. Das ist weltweit beachtet worden. Dabei ist es ja eigentlich weltweit eine Selbstverständlichkeit. Zeigt das uns nicht, wie weit der Weg noch ist, der in Saudi-Arabien gegangen werden muss?
Sie setzen gewissermaßen hier eine Art Entwicklungsziel voraus, was sich aus saudischer Perspektive möglicherweise, also aus der Perspektive der saudischen Herrscher möglicherweise anders darstellt. Die sehen ja nicht eine etwa britisch verfasste Monarchie als Ziel, sondern die möchten natürlich ihre absolute Herrschaft beibehalten. Und diese Frauenwahl war in der Tat für die dortigen Frauen ein sehr wichtiger Schritt. Wird aber auch gesehen als eine Möglichkeit, einen Teil der Bevölkerung, einen besonders engagierten Teil der Bevölkerung, ein Stück weit ruhig zu stellen.
Sie sind ja oft in Saudi-Arabien als Frau, als Wissenschaftlerin. Erkennen Sie trotzdem einen Wandel?
Es hat in den letzten 10, 15 Jahren durchaus große soziale Veränderungen gegeben. Es gibt jetzt beispielsweise unglaublich viele studierte saudische Frauen, wirtschaftlich, beruflich engagierte saudische Frauen. Aber es gibt natürlich eben auch weiterhin im Bereich der politischen Partizipation extreme Defizite aus westlicher Sicht. Und eben konstitutionelle Monarchie wäre sicherlich einer der Aspekte dabei. Und man muss sich auch fragen, in der Tat, ob jetzt unter König Salman nicht einige der sozialen Reformen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, möglicherweise angehalten oder vielleicht sogar rückgängig gemacht werden.
Sehen Sie also Saudi-Arabien auf dem Weg zurück?
Ich halte es für möglich. Ich kann das noch nicht genau abschätzen. Ich glaube, dazu braucht man etwas mehr Zeit. Man bräuchte auch mehr Einblick noch da rein, wer nun tatsächlich eigentlich in Saudi-Arabien gerade die Geschicke bestimmt. Ist es der König? Ist es der erste Thronfolger, der Sohn des ehemaligen Innenministers? Oder ist es der zweite Thronfolger, der Lieblingssohn des jetzigen Königs?
Ulrike Freitag ist die Direktorin des Zentrum Moderner Orient in Berlin. Wir sprachen mit ihr über die aktuelle Lage in Saudi-Arabien.
Dankeschön, Frau Freitag.
Danke Ihnen.